Hier ist CB-Funk, der Computerwise-Podcast. Herzlich willkommen zur 153. Episode mit Fabian und Jan. Hallo Fabian.
Hey, hallo.
Ja, vollgepacktes Programm diese Woche. Wir beginnen mit der Besprechung eines Underdog-Produkts, was dem etablierten Platzhirsch nämlich mal so richtig gezeigt hat, was eine Hake ist. Core Ultra 300 von Intel. Ja, wer hätte es gedacht? Diese Woche sprechen wir über den Test des finalen Produktes und nicht irgendwelcher Vorab-Benchmarks, die wir schon in Vegas erstellt haben und letzte Woche so schluderig vergessen hatten zu besprechen. Dann reden wir für uns beide noch vorab, denn wir nehmen auf am Mittwochmittag um 12:30 über den Test des AMD Ryzen 7 9850X3D. Das ist das 400 MHz Takt-Upgrade zum Ryzen 7 9800X3D. Und als kleinen Bonus haben wir eine Kaufempfehlung mit im Gepäck. Wenn euch DDR5-Speicher zu teuer ist, dann kauft doch einfach mit einem X3D-Prozessor nur einen Riegel und nutzt den Single-Channel. Um Gottes Willen, Fabian, Single-Channel-RAM, geht das noch? Wir gucken uns das an. Volker hat sich nämlich angesehen. Und dann wollten wir nochmal über die Grafikkartenpreise reden, denn ja, kleines Update ist da nötig, Fabian. Es geht nämlich steilst nach oben.
Ja, steigende Kurse erfreuen nicht in jedem Kontext jedermann. Ne?
Lasst uns anfangen. Viel Spaß beim Zuhören. Auf geht's. Fabian, wie geht es dir?
Also mir geht es sehr gut, denn ich freue mich natürlich sehr, dass unser Underdog-CPU-Hersteller ein SoC auf den Markt gebracht hat, das dem etablierten Player in Sachen Grafikleistung mal so richtig zeigt, was eigentlich zeitgemäß und was möglich ist. Und wären wir im Jahr 2010 oder vielleicht auch noch im Jahr 2016, dann wäre die Antwort klar gewesen, naja, es muss wohl um ein neues SoC von AMD gehen. Aber im Jahr 2026 ist es Intel.
Ja, und ich merke auch, du hast so vorgeplänkelt überhaupt keine Lust und du hast ja auch sowas von recht, lass uns gleich einsteigen. Wir haben uns nämlich, und wir sind in dem Fall Volker und ich, zum Anfang dieser Woche Core Ultra 300 Panther Lake in einem ersten Notebook angesehen. Und zwar das Topmodell, den Core Ultra X9388H. Und wir haben heute weder Zeit noch, ach, Lust hätte ich eigentlich schon, aber wir wollen euch ja nicht das Gleiche erzählen, was wir schon mal erzählt haben. Es gab eine CB-Funk-Folge 139 im letzten Oktober. Da ging es um Intels CPU-Zukunft und wie sie entsteht. Da war Volker damals zur Präsentation von Panther Lake, was damals noch nicht Core Ultra 300 heißen durfte, in Arizona bei Intel. Wer mehr über die Plattform erfahren will, der kriegt da alle Details. Ansonsten auf die Panther Lake-Themenseite bei uns, dann gibt es da alles zu sehen. Ja, auf jeden Fall, Panther Lake ist der Nachfolger von Lunar Lake und Arrow Lake H, also allem von kompakten bis zu nicht ultra fetten Workstation Gaming Notebooks von Intel. Und Intel hatte bemustert das absolute Topmodell, den X9388H. Und daran gab es ja durchaus Kritik und die kann ich auch voll und ganz unterschreiben. Und die Kritik wurde jetzt nochmal ein bisschen lauter, weil es Intel wirklich geschafft hat, dafür zu sorgen, dass es fast nur Tests zu diesem Topmodell gegeben hat. Denn sie haben dieses Topmodell unter NDA anhand eines Asus ZenBook Duo mit Doppeldisplay. Habe ich aus dem Vorgespräch schon gesagt, so richtig das Konzept. Ist es auch nicht meins. Ich weiß es nicht. Volker hat mir auch gezeigt, du kannst es ja aufstellen und wie so ein Buch und so. Ich würde es nie nutzen. Aber es mag. Wie siehst du das?
Aber es gibt die CPU ja nicht nur in diesem Doppeldisplay-Notebook.
Ich habe schon wieder probiert, hier mal mit einem Exkurs auszubrechen. Aber kommen wir zurück. Also, sie haben weltweit dieses eine Notebook mit dieser einen CPU oder mit diesem einen SoC mit den höchsten CPU-Taktraten auf den meisten Kernen mit der großen 12J-Core iGPU Arc B93 bemustert und das Embargo auf die Tests einen Tag vorher fallen lassen, als Marktstart gewesen ist, und das Embargo auf alle anderen Produkte. Und man hat es am Dienstag gesehen, also wir hatten kein zweites Notebook und die meisten hatten auch kein zweites Notebook. Insofern hat jetzt das Flagship erstmal den Benchmark gesetzt und wir haben aber in den Test reingeschrieben, und ich ertone das auch nochmal an dieser Stelle, Achtung, wir haben uns hier das absolute Topmodell angeguckt und insbesondere, was da grafisch möglich ist in Spielen, ist nicht der Benchmark für die ganze Serie, allerhöchstens noch für zwei oder drei weitere Prozessoren, zwei weitere X-Modelle, die gleich große GPU haben. Dann gibt es ja noch den Non-X, der eine fast so große GPU hat, nämlich dann 10 J-Cores. Aber die kleinen mit diesem anderen GPU-Teil mit 4 J-Cores, die aus Intel-Fertigung kommen und nicht aus TSMC-Fertigung, wobei das vielleicht gar keinen Unterschied macht, aber die sind auf jeden Fall nicht so schnell. Und wir sind dran, wir wollen uns das kurzfristig auch ansehen, um halt auch zu zeigen, kaufst du Core Ultra 300 ohne X? Also achte erstmal drauf, was man kauft natürlich. Und ist es kein X, ist es was ganz anderes. Aber Fabian, vielleicht mal zum X mit der großen 12 XE-Core 2,5 GHz iGPU ARC B93. Das kann man kaum glauben, oder? Was die kann.
Naja, also wir reden jetzt schon die ganze Zeit nur über die GPU-Einheit. Ne? Ich weiß gar nicht, willst du die CPU?
Ja, Frühstücke sieht auch kurz rausholen? Weg.
Also wenn wir von diesen drei X-Lösungen ausgehen, X7, X9, dann haben wir 16 Performance-Kerne. Die haben 16 Kerne insgesamt, ja, Entschuldigung. Das wäre natürlich schön. Davon sind 4 Performance-Kerne. Wir haben 8 Efficiency-Kerne. Und dann haben wir nochmal 4 Low-Power-Efficiency-Kerne.
Genau. Die aber bei Panther Lake nicht mehr in diesem SoC-Teil liegen und deswegen ganz krude angebunden sind, sondern mit im Compute-Chiplet, wenn auch in einer eigenen Domain, aber ja.
Und insgesamt dann, genau, wie gesagt, 16 Kerne. Je nachdem, welches X-Modell man gewählt hat, takten die zwischen 4,8 und 5,1 Gigahertz. In jedem Fall haben sie 18 Megabyte Level 3 Cache. Es gibt eine NPU mit 50 TOPS. Also an sich, wenn man die X-Modelle kauft, so viel Spielraum, so viele Unterschiede gibt es da nicht, zumal der GPU-Part, der taktet, wie du schon gewähnt hast, immer mit 2,5 GHz.
Ja, und die müssen auch immer mit LPDDR5X9600 einherkommen. Und ja, der ist verlötet, dafür ist er aber so schnell, wie wir ihn bisher nicht in dieser Geräteklasse gesehen haben, auch nicht bei AMD. Du hast mich gerade gefragt, ob ich den CPU-Teil verschweigen will. Da wollte ich noch drauf erwidern. Ja, weil ich halte es halt wirklich für eher ein unwesentliches. Also wir haben halt so viel CPU-Leistung. Ich meine, ja, jetzt nicht im Vergleich, also Luna Lake war da schon eher schwach aufgestellt. Und da gibt es jetzt potenziell kleinere Panther Lake-Prozessoren, die trotzdem deutlich stärker sind. Aber gerade jetzt obenrum in den höheren Leistungsklassen hat es uns ja zuletzt, zumindest mein Dafürhalten, nicht an CPU-Leistung im Notebook gefehlt. Weder was den Single-Core-Takt oder die höchste, also die Single-Core oder die Multicore-Leistung anbelangt hat. Da war es ja eher immer so, dass wir uns mehr Grafikleistung auf der iGPU gewünscht haben. Aber ja, jetzt hast du die CPU angesprochen, ist ja auch richtig. Letztendlich kommt da das Top-Modell mit den höchsten Taktraten im Vergleich zu anderen den beiden anderen X-CPUs auf das Leistungsniveau, das wir bisher mit vergleichbaren TDP-Spielraum mit einem Core Ultra 9285H gesehen haben, also dem letzten Top-Modell unter diesen HX-Modellen, die ja Desktop-CPUs im Notebook-Package gewesen sind und dann meistens mit weit über 100 Watt TDP betrieben werden konnten. Wir haben jetzt hier bis zu 65 Watt der Kühlung bedingt dann eher so um die 45 Watt gesehen. Und da sehen wir ungefähr die Leistung der bisherigen Core Ultra 200H Topmodelle. Was ich jetzt, also da gab es auch Kommentare in der Community, die gesagt haben, so, oh Gottes Willen, Intel 18A, daraus kommt ja das CPU-Chiplet in dem Fall jetzt, toi toi toi, sie haben es geschafft, ist ja der totale Versager-Note, da geht ja gar nichts, ne? Das sehe ich jetzt nicht so, aber hat mich jetzt auch nicht so interessiert, wie viel es da vorangeht.
Was ich noch ganz interessant fände, anzumerken bei den Anwendungsbenchmarks, die er Volker gemacht hat, wenn wir uns die verschiedenen Testszenarien anschauen. Die Lösung hier, also das Topmodell von Intel, das landet in etwa auch immer auf dem Wert, auf dem Niveau, was Apples M5 hat im MacBook Pro 14 Zoll. Also wir sind hier wirklich, was Notebook-Leistung angeht, sehr gut unterwegs. Klar, der M4 Pro, der ist wieder dann schneller, aber generell immer der Vergleich von verschiedenen Architekturen über verschiedene Betriebssysteme und verschiedene, ist ja dann ARM, aber ich würde mich dem anschließen, wenn du meinst, die CPU-Leistung ist so hoch, dass sie für Notebook-Szenarien eigentlich immer ausreichend ist.
Haken dran. Aber was ist mit der GPU-Leistung? Die hat dich doch umgehauen, oder? Um mich nochmal selbst zu paraphrasieren.
Es ist natürlich auch immer die Frage, wogegen stellt man das jetzt? Aber wenn wir uns halt eben anschauen, jetzt mal die Leistungsrating Full HD. Was haben denn Intel und was haben AMD bisher anbieten können? Bei AMD war das dann ja zum Beispiel, jetzt habe ich gerade bei dir irgendwas ganz Lautes
gehört. Ja, ich habe meine Kordel von meinem AMD-Hoodie, den ich heute anhabe, gegen das Mikrofon geschlagen. Es wird nicht nochmal passieren.
Wenn wir jetzt den AMD Ryzen AI9 HX370 anschauen.
Ja, das Strix Point Topmodell, das Grafikbiest.
Das hat Volker oder du, ich
das
weiß
war ich,
es gar
die
nicht.
Spiele hab ich
das
gemacht.
Warst du.
Ja, wir probieren uns ja hier jedes Mal erneut im Teamwork.
Das habt ihr zweimal getestet. Einmal habt ihr es mit 65 Watt getestet im B-Link Mini-PC und einmal mit 24 Watt im einem Zenbook von Asus auch.
Ja.
Und in diesem Leistungsrating kamt ihr dann auf 29 bis 35 FPS. Wenn ihr euch aber anschaut, was jetzt die, boah, ich habe schon wieder vergessen, wie sie
Arc
heißt.
ARC B93.
Ne? Genau, was die ARC B93, hier steht nämlich nur der CPU-Name zu leisten, imstande ist. Da landen wir bis bei 47 bis 63 FPS.
Auch bei 25 und 65 Watt.
Beziehungsweise nicht in Prozent hier, ne? Aber keine FPS. Das heißt, wenn wir vergleichen, was ist bei 4 bzw. 25 Watt möglich, haben wir hier einen Zuwachs von 63% gegenüber dem, was AMD zu bieten hat, notebookmäßig. Und wenn wir uns bei 65 Watt anschauen, was drin ist, und hier vergleichen wir ja sogar gegen eine, wenn man so möchte, Desktop-Lösung von AMD, dann hat das Intel Notebook 77% mehr Grafikleistung.
Ja, und da sieht man nicht, also ich habe das auch in Anführungsstrichen gepackt, man kann ja immer eine TDP einstellen bei diesen Testsystemen und die liegt dann manchmal wird sie ausgereizt, manchmal nicht. Ich habe aber auch wieder protokolliert, wo lag denn nun der Verbrauch tatsächlich im jeweiligen Benchmark. Und da stehen dann letztendlich gegenüber, ich gucke nochmal, 47 Watt im Durchschnitt beim Core Ultra X9 zu 52 Watt beim Ryzen AI9 HX370. Also der Ryzen hat sogar, wobei man da auch wieder sagen muss, das sind Telemetriedaten, da muss man dann auch immer ein bisschen darauf vertrauen, dass das auch halbwegs passt, hat sogar nochmal 5 Watt oder knapp 10% mehr aufgenommen oder gut 10% mehr aufgenommen und ist trotzdem ist der Intel, was hast du gerade gesagt, 77% in Front. Und das ist schon wirklich ein Riesensprung. Also ich wurde da jetzt auch wieder dafür kritisiert natürlich, dass ich dann auch nochmal in dieser neuen Kommentarbox geschrieben habe, dass für mich, der ich seit Jahren diese Notebook-GPU-iGPU-Benchmarks mache, das wirklich eine, ja, das, was habe ich gesagt, es war wirklich positiv überrascht, weil zuletzt hat es da so wenig Entwicklung gegeben. Also ich erinnere mich noch an Strix Point, wo es von 12 CUs auf 16 CUs ging, also ein Drittel mehr und dann ja auf RDNA 3.5 und die Erwartung war da schon, da gibt es jetzt einen richtigen Sprung, ne? Also mindestens 30% durch mehr Einheiten plus X durch neue Architektur und dann sind wir da eher bei knapp 20% gelandet und das fand ich dann schon relativ enttäuschend damals den Schritt und der Schritt ist wirklich auch schon ein damaliger, denn das ist ja 2024 im Sommer passiert, jetzt vor anderthalb Jahren und was ist denn jetzt die Quintessenz aus diesem Riesensprung, den da Intel gemacht hat? Da kommt ja von AMD jetzt auch erstmal nichts Vergleichbares, denn es gibt ja da parallel die Roadmap, die besagt, ja, da kommt irgendwann RDNA 5 in die großen APUs. Wann ist nicht so richtig klar, aber bis 27 wird RDNA 3.5 auch noch weiterleben, gerade in diesem Segment. Und Fabian, jetzt habe ich schon gesagt, AMD hat da nichts, aber doch, das war ja auch wieder ein
Thema
in den Kommentaren. AMD hat ja Strix Halo, die große
AMD
mit 40 CUs.
Genau, und wenn wir uns da jetzt den Benchmark anschauen, das ist ja direkt netterweise mit in diesem Diagramm drin, auch wieder 65 zu 65 Watt.
Und das sind dann wirklich 65, also das sind dann 65 zu 47 Watt in dem Fall.
Okay,
ja.
Da liegt die AMD-Lösung dann 39% vor der Intel-Lösung. Was ist der Haken da dran?
Ja, dass es da nicht wirklich Produkte gibt bisher. Also wir haben ja den B-Link GTR 9 Pro dafür genutzt, wieder ein Mini-PC, aber Stand heute gibt es ja nur ein Notebook, weiterhin ein Workstation-Notebook von HP im deutschen Handel, wenn ich in den Preisvergleich gucke. Und jetzt hat sicherlich nicht ohne Grund AMD ja zwei neue Varianten mit großer GPU, aber weniger Kernen von Strix Halo angekündigt, mit klarer, also sie haben es so nicht gesagt, aber wo Volker auch vor Ort aus den Gesprächen, den er hatte, immer gesagt hat, ja, das ist halt ganz klar, soll das in Richtung schlanke Gaming-Notebooks gehen, weil die brauchen sie jetzt halt, um gegen X9, X7, also die große Arc B93 bestehen zu können. Und dann ist aber die Frage, was sollen die Geräte kosten? Wobei das auch wieder ein Riesenkritikpunkt war in den Kommentaren. Und das bleibt jetzt auch wirklich noch abzuwarten. Dann sind wir wieder bei der Frage, wie clever war Intel? Das Testmodell von Asus kostet ja 2600 Euro. Das gibt es auch in einer Variante, die, ich glaube, 300 Euro günstiger ist. Dann gibt es da aber keinen X-Prozessor drin, sondern nur den neuen 368H heißt der, glaube ich. Dann hat das dann nichts mehr mit Sachen Grafikleisten damit zu tun, was wir hier gesehen haben. Und es gibt zwar auch von MSI ein Prestige-Notebook ab, ich glaube, 1.5, zumindest vorbestellbar, mit dem X7. Das sollte ja eigentlich wieder genauso schnell sein in Sachen Grafik. Aber ja, ihr hört schon raus, eigentlich und sollte, gestern war ja Marktstart, auch Stand heute, einen Tag später, ich habe gerade nochmal geguckt, gibt es zumindest, wenn man dem Preisvergleich traut, und der findet auch nicht immer alle Stores und auch nicht die Hersteller-Stores und ist auch nicht immer absolut aktuell, ob es Ware gerade mal irgendwo gegeben hat oder gerade gibt, aber der Preisvergleich sagt, kannst du alles nicht kaufen, also kaufen kann man es überall, vorbestellen, aber es wird mindestens noch bis Februar rein dauern, bis dann was kommt, und dann ist ja auch die Frage, wie viel. Und zu welchen Preisen halt. Insofern, ja, groß diskutiert wurde insbesondere die Frage Strix Halo gegen Panther Lake, was so den Preispunkt anbelangt. Weil ich hatte im Review erstmal zusammen mit Volker geschrieben, eigentlich nicht vergleichbar. Strix Halo ist halt doch teurer und Panther Lake sollte günstiger die mehr oder fast dieselbe, oder, nenn nicht fast dieselbe Leistung, 40% für Strix Halo on top ist schon nochmal echt eine andere Welt. Aber ja, wir haben gesagt, es ist nicht vergleichbar, es ist kein Konkurrent. Die Konkurrenten sind die Strixbound-Dinger und die werden satt geschlagen. Aber klar, jetzt müssen wir erstmal sehen, wie tut sich's denn dann mit den Preisen am Markt? Und gibt's die X9 vielleicht nur in homöopathischen, oder die X-CPUs nur in homöopathischen Mengen? Ja, insofern, Kritik kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Die hat's jetzt aber auch nicht so viel gegeben. Die Diskussion darum kann ich aber durchaus sehr gut nachvollziehen, dass man sagt, so, ja, ich sehe das halt anders mit Strix Halo als direkten Konkurrenten und so weiter und so fort.
Also ich schließe mich dir erstmal an sich an. Was man vielleicht auch noch anmerken könnte zu dem, wir sprechen ja von 12 versus 40 Grafikeinheiten.
Ja, aber wenn es preislich dann ausgeht und das Chassis dann auch vergleichbar ist, weil...
Wenn der Preis passt, dann, also darauf will ich gar nicht eingehen, sondern aus der technischen Perspektive, was Intel hier schafft mit diesen 12 Grafikeinheiten gegenüber den 40 von AMD, dass die 40 von AMD nur 40% in der Front liegen, obwohl es ja dreimal so viele sind, ist es auch bemerkenswert.
Ja, und auch was so die Treiber anbelangt, ne? Also Arc-Treiber, ich meine, das bleibt natürlich auch noch ein kleines Damoklesschwert, weil wir sehen ja an den Tests von Wolfgang mit neuesten Titeln, dass es da oft auf den Arc-Desktop-Modellen weiterhin große Probleme gibt. Ich hatte mit den Spielen, die ich jetzt für diesen Artikel genutzt habe, und das waren ja auch halbwegs aktuelle, auch hier Anno 117 Pax Romana und ein aktuelles Cyberpunk und F1.25.
Lass doch mal konkret ein paar Werte nennen, damit vielleicht auch rüberkommt, wie stark diese Einheit ist. Also konkrete FPS nennen.
Ja, wobei auch hier muss man sagen, ich hatte ja immer noch Xe in Quality an, was ja FSR Balanced ist und DLSS Balanced, ne, seitdem sie das ja mit 1.3 so ein bisschen die Intel ja eigene Presets verschoben hat. Aber ja, also ich kann Cyberpunk mit Raytracing niedrig in Full HD, und da kann man sich jetzt natürlich wieder fragen, muss ich dann auf dem Notebook in Full HD mit Raytracing niedrig spielen, kann ich nicht ein anderes Setup nehmen, aber ich kann das bei 25 Watt gemessen oder eingestellter Package Power, das sind dann knapp unter 25 Watt gemessen, das ist halt wirklich flüsterleise im Zenbook oder sehr, sehr leise im Zenbook abbildbar, kann ich das mit 47 FPS mit integrierten Benchmark spielen. Auf Strix Point mit 27 und muss dann halt mit einmal kann ich XeSS Quality benutzen und das andere habe ich dann FSR Balanced genommen. FSR 3 Balanced. Also,
ja, und FSR 3 ist natürlich nochmal ein unfairer Vergleich gegenüber XeSS.
Dann. Ja. Und es schwankt dann auch immer so ein bisschen je nach Spiel. Anno hat ja Wolfgang gesagt, wenn ich eine CPU habe, die halbwegs potent ist, dann hat das überhaupt kein CPU-Thema mehr. Aber hier gerade auf diesen Notebook-Plattformen habe ich dann schon gesehen, wir sind ja schon noch auf anderen Leistungs- Ebenen unterwegs und gerade da ist auch noch eine Sache, da muss man auch noch weitere Tests abwarten, beziehungsweise sich Pentalake noch ein bisschen ausführlicher angucken. Was Intel gut gemacht hat, ist, dass in Spielen wirklich konsequent die iGPU bevorzugt wird. Das ist ja auch mal so ein Thema, ne? Du benchmarkst iGPUs in Notebooks und auch DGPUs in Notebooks und dieses Power-Sharing zwischen CPU und iGPU oder auch DGPU ist ja, kann dir ja alles zerhacken oder hat teilweise Ergebnisse, das kann doch gar nicht wahr sein, warum ist das hier so schlecht und da so gut? Ja, weil in dem Spiel halt dieses Power-Sharing irgendwie sagt, ja, jetzt braucht die CPU die Leistung, obwohl sie die eigentlich gar nicht braucht. Und hier war Intel relativ konsequent, das sieht man dann aber auch hier und da im Benchmark, dass dann manchmal die CPU-Leistung eventuell tendenziell ein bisschen zu niedrig ist. Und dann gerade in Anno 117 die Zuwächse dann nicht ganz so groß sind gegenüber Strix Point, weil dann offensichtlich zu wenig Takt auf den Kern gelegen hat. Aber ja, letztendlich auch da kann ich dann statt mit 33 FPS kann ich mit dem kleinen Leistungsprofil mit 43 spielen und schaffe nicht nur maximal 42, sondern oder 43, sondern 64, wenn ich halt die höhere diesen in der Asus-Software da, wie heißt das, Leistungsmodus, glaube ich, einstelle mit 65 Watt, gemessen dann 50.
Du hast ja auch noch Avatar angeschaut, das ist ja wirklich sehr fordernd und hier schaffst du dann auch zumindest, ja, du kommst knapp an 60 FPS ran.
Und es ist halt immer mit Upscaling, ne? Und auch nur Full HD. Also das muss man, natürlich ist das jetzt nicht der Wahnsinn und ich will da auch noch mal eine 50-50, eine mobile gegenstellen, wenn ich dann eine in den Händen mal hatte. Aber es ist halt, Entschuldigung, ich bin dir ins Wort gefallen.
Nee, das stimmt schon, man muss das einfangen. Das ist kein High-End-Gaming, aber du hast die Spiele ja durchaus auf sehr hohen Ultra-Grafik-Einstellungen gehabt.
Ja.
Ja, also das heißt, da ist also, wieder ein Spielraum
noch
da.
Nee, das stimmt nicht. Nein, also das war jetzt auch wieder niedrig. Das ist da.
Ach so.
Ja. Also das ist auch alles dokumentiert in den jeweiligen Benchmarks, aber vielleicht nicht für dich jetzt direkt im Podcast ersichtlich gewesen. Kommt immer so ein bisschen auf das Spiel drauf an. Aber trotzdem ist halt das Leistungswachstum und ich meine, ihr kennt eine schlechtere AMD-APU, ja, viele von euch aus dem Steam Deck und was damit geht. Und wir haben jetzt hier gegenüber der deutlich schnelleren APU halt 60-70% Leistungswachstum nochmal. Ja, das ist eine andere Welt. Ja, und jetzt schreien natürlich auch schon alle nach Handhelds und Intel, hatte ja, glaube ich, zur CES nur gesagt, da gibt es eine Folie, glaube ich, oder da haben ein Foto von Volker von der Keynote, dass sie da Richtung Handheld, irgendwie ein New Handheld Benchmark, weiß der Geier was. Und da gibt es ja Gerüchte, dass sie da wie AMD so eine Sonderserie auflegen. AMD hat ja den Z1 und den Z2, der ja auf bestehendem Silizium basiert, aber dann entweder besonders gute Chips beinhaltet und oder in der Firmware angepasst wurde, um möglichst effizient oder eine möglichst hohe Leistung bei möglichst niedrigem Verbrauch bewerkstelligen zu können. Und das scheint jetzt Intel auch vorzuhaben. Denn absehbar kommt da von AMD halt nichts, außer jetzt auch diese ganzen Strix Halo Gaming Handhelds, die ja Q4 in China oder von chinesischen Herstellern vorgestellt wurden. Aber bei Strix Halo ist dann halt irgendwann untenrum auch mal die Luft aus. Also bei 25 Watt muss ich da nicht mehr mit hantieren. Dann geht der Vorsprung irgendwann, ist dann ein Rückstand, weil das einfach nicht mehr reicht für die große GPU. Volk hat schon gesagt, 65 ist eigentlich schon zu wenig. Zeigt dann aber doch noch ganz gute Ergebnisse in den Tests, die ich gemacht habe. Und trotzdem ist natürlich das Handheld, habe ich auch so im Artikel geschrieben, ist jetzt halt die letzten 5-6 Jahre mit AMD gewachsen. Da bleibt dann mal abzusehen, ob das da so schnell sich dreht oder ob, wenn Pentalake jetzt oder die Arc B93 jetzt von mehr Nutzern im Einsatz ist, dann halt doch wieder Treiberthemen aufkommen. Dass man sagt, okay, in den Benchmarks, die ich jetzt ja nicht explizit ausgewählt habe, weil sie gut auf Intel Arc laufen oder mit den Intel-Treibern funktionieren, da läuft das zwar überall in den Reviews, aber wenn ich jetzt hier diesen jenes spielen will, was ich spielen könnte, dann ist es halt wieder die totale Vollkatastrophe. Also bleibt jetzt auch noch abzuwarten. Aber ich hätte es nicht erwartet letztes Jahr, als Intel gesagt hat, ja, Grafik, da wären wir auch stark. Und gut, Preise abwarten, also Handelspreise abwarten, Verfügbarkeit abwarten.
Genau, ja, also in welchen Modellen gibt es das überhaupt? Sind die attraktiv?
Ja, also ich würde mir das ZenBook Duo jetzt eben nicht als klassisches Ultra-Mobile IGBoot-Gaming-System anschaffen. Ja. So, aber sonst echt ein starkes Stück und jetzt muss das Intel nur skalieren und zu guten Preisen in Handel bringen. Akkulaufzeit. Also Akkulaufzeit haben wir uns auch angesehen. In dem Fall im Notebook-Modus. Ja, das Duo ist ja so ein Doppel-Display-Notebook. Das heißt, es hat oben ein Display klassisch unterm A-Cover und dann da, wo eigentlich die Tastatur sitzt, ein zweites. Das sind komplett identische Displays. Man kann dann aber auf das untere Display oder das untere Tablet, in dem dann auch die Hardware steckt, da kann man dann magnetisch eine Tastatur aufsetzen. Dann sieht das Ganze halt ganz klassisch aus wie ein Notebook. So haben wir das dann auch für die Akkutests benutzt. Und da haben wir wirklich gute Werte erzielt. Wobei auch in dem Fall muss angemerkt werden, dass das ZenBook hat 99 Wattstunden Akku. Größer ist nicht erlaubt im internationalen Luftverkehr. Deswegen ist das ja immer die Obergrenze.
Ja.
Ja. Spricht jetzt aber trotzdem nichts gegen den Wert. Also man muss nur wissen, er ist jetzt nicht mit einem Winz-Akku erzählt worden, sondern mit dem maximal großen. Aber im Vergleich, im Test, den verlinke ich auch in den Shownotes, sind auch andere Notebooks, die derart große Akkus aufweisen und jetzt auch nicht länger gelaufen sind. Aber tendenziell ist so Snapdragon X noch eine Ecke höher gewesen. Aber wir hatten jetzt in unserem auf 200 Nits normierten Battery-Life-Test in diesem UL Procyon Office Benchmark 13 Stunden und YouTube Dauer Streaming 4K30 Fullscreen über WLAN 17 Stunden. Also da kann man jetzt halt wirklich nicht meckern oder behaupten, das Ding wäre ineffizient.
Nö. Also auch schön, dass die Intel-Fertigung mal wieder was hinbekommen hat.
Ja, wobei die GPU in dem Fall ja von TSMC ist, aber das Gesamtpaket scheint wirklich richtig gut zu sein. Und ein großes Problem für AMD ist nicht nur das, sondern dass sie laut allem, was man so von der Roadmap kennt, da einfach jetzt erstmal nichts Direktes entgegenstellen können, außer Strix Halo günstiger in mehr Produkten anzubieten, wenn es um die reine Gaming- oder Non-Gaming-Compute-GPU-Leistung geht. Und ja, dann haben wir natürlich auch noch das Thema, Fabian, FSR 3 auf RDNR 3.5, FSR 4, also das ist, ja, die haben sich jetzt... Hat sich AMD ausgeruht?
Ja, ich würde sagen, ja.
Ich meine, vielleicht ist ja RDNR 4 auch nicht iGPU-fähig. Ja, also, ja, genau wie das XE3, was ja aus Battlemage abgeleitet wurde in der iGPU und ja nicht vergleichbar sein soll mit dem, was dann irgendwann als Celestial, als XE3 für Desktop-Grafikkarten kommen können sollte,
ja.
Scheint ja auch nicht in der Lage zu sein, die gute Leistung, wie wir sie hier sehen, von, ich glaube, die iGPU hat immer so gut die Hälfte der protokollierten Leistungsaufnahme gefressen, also so bis zu 30 Watt, dann eben auf 200 noch was Watt hochzuziehen und die x-fache Leistung damit erzielen zu können. Das funktioniert halt einfach nicht. Vielleicht ist es mit RDNA 4 halt irgendwie auch so, aber es, ja, hätte ich...
Also mich hat also ausgeruht, da zum einen ja, auf der anderen Seite ist natürlich immer die Frage, wie ist denn die Nachfrage? Ich würde das ausgeruht, aber konkret eben auf die ja. FSR-Situation beziehen. Also nicht FSR 4, das ist nicht ausgeruht, aber es ist halt eben ausgeruht, Produkte zu bringen, auf die man FSR 4 nicht zur Verfügung stellt. Mhm.
Mein Arbeitstitel für diesen Podcast ist ja AMD dominiert und steht unter Druck. Steht unter Druck hatten wir jetzt gerade das Thema durch Intel Core Ultra 300 mit allen Einschränkungen und Sternchen, die man da anfügen muss. Dominiert, zweites Thema, Fabian.
Ja, ich würde es direkt wieder, pass auf, ich trete es direkt wieder.
Ja.
Und ich sage jetzt, man geht hin, packt die Brechstange aus, um mit unverhältnismäßig viel Mehrverbrauch ein klein wenig mehr FPS zu oder mehr Leistung zu bieten.
Ja, und die.
Und da hätten wir vor ein paar Jahren auch noch gesagt, das hört sich nach Intel an.
Ja, ja, okay. Das ist auf jeden Fall eine These, auf deren Basis man arbeiten kann.
Es ja, geht um den also plakativ. Ja,
Ryzen 7 9850 X3D, dessen Testembargo heute fallen wird, beziehungsweise gefallen ist und der dann ab Donnerstag, den 29.01. in den Handel kommt. Für laut Preisliste, wir haben keinen Euro-UVP, entweder gibt es den jetzt noch innerhalb der nächsten 2 Stunden, 5 Minuten vorab von AMD oder es gibt ihn halt nicht, das weiß man immer nicht so richtig. Laut US-Preisliste wird er 20 US-Dollar Aufpreis kosten gegenüber dem 98X3D, 499 statt 479 US-Dollar vor Steuern. Der kam Ende 24 raus, seitdem hat Nvidia, ja, Ausrufezeichen, zweimal den UVP der Founders Edition in Euroraum gesenkt, weil der Euro gegenüber dem US-Dollar so viel stärker geworden ist. Das heißt, eigentlich müsste der UVP des neuen Prozessors in der Europreisliste sogar unter dem Vorgänger liegen. Aber das bleibt abzuwarten. Nichtsdestoweniger gilt ja sowieso für den Käufer, was der Vorgänger heute schon kostet. Und da sind wir, glaube ich, bei 430 Euro im Handel. Also das wird der Neuling definitiv nicht erreichen. Und das ist wahrscheinlich auch wieder gar nicht das Ziel, denn wir kennen ja diese Mopfes, diese Modellpflegen innerhalb einer Generation. Die sind ja auch immer ein bisschen dafür gedacht, um was Neues, in Anführungsstrichen Besseres, zu einem höheren Preis anzubieten, ohne dass das Produkt als solches den Hersteller wirklich mehr kostet. Das heißt, man kann seine Marge ein bisschen stützen, weil man ein günstigeres, gleich teures Produkt durch ein teureres Produkt ersetzen kann. Und ja, so ist es auch hier bei dem neuen 850X3D. Am Ende entscheidet einzig und allein der Preis später, ob ihr den kaufen solltet oder den neuen 8X3D, wenn ihr auf High-End-Gaming auf ARM 5 aus seid. Denn ohnehin nur dann sollte man zu dieser CPU greifen. Überraschend war dann aber doch, Fabian, dass die CPU erstens eine ganze Ecke mehr verbraucht, aber dann auch überall ein bisschen schneller ist. Und eben nicht nur im Single-Core-Test. Denn was hat er? Er hat ja 400 MHz mehr Turbo als der Vorgänger. Und mehr sieht man im Datenblatt erstmal nicht und könnte jetzt ja denken, okay, das ist ja wirklich der maximal spezifizierte Turbotakt. Und wir wissen, der liegt ja in der Regel nur an, wenn nur ein oder zwei Kerne arbeiten. Hattest du denn schon Zeit, in den Test vorab zu gucken, um jetzt dazu
noch was? Ja, ich habe ihn verschlungen, ich habe ihn gelesen.
Ja, dann erzähl mal, wie sich's in der Praxis tut.
Also diese 400 Megahertz, die wir auf dem Papier mehr haben, die liegen natürlich nicht in jedem Szenario immer an.
Ach.
Aber ja, wenn wir jetzt mal tatsächlich erstmal auf die Spiele konzentrieren. Wir haben da im Schnitt über eine diverse Auswahl, auch wieder Anno 1800 und Baldur's Gate 3 ist dabei, Cyberpunk, Horizon Forbidden West, Starfield und noch ein paar mehr. Starfield, ist das überhaupt noch? Star Wars Outlaws, so. Ja. Haben wir noch eine Starfield. Bringt mich aus dem Konzept. Da haben wir beim 9800X3D, also bei dem, den wir bisher schon kennen, im Schnitt 5223 MHz.
In den jeweiligen Benchmarks und das nochmal gemittelt. Ja.
Genau. Und beim Neuzugang, beim 50, mit auf dem Papier bis zu 400 MHz mehr, sind es 5411 MHz. Das heißt, wir legen 188. ungefähr 300...
Nee.
Stimmt, ja, 108, sorry. Wir legen ungefähr 188, also genau 188 MHz zu im Durchschnitt. Also knapp die Hälfte dessen, was maximal möglich ist.
Und das hatte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, muss ich dir sagen, weil ich ging schon davon aus und AMD hatte ja da auch so, ja, nicht wirklich was zugesagt und der Reverse Guide hat dann sogar erstmal so vom Gleichstand im Gaming gesprochen, wobei da ging es dann um 4K-Benchmarks und na gut, dann ist es jetzt nicht so relevant, ob man den oder den X3D-Prozessor mit 400 MHz mehr Takt im Datenblatt kauft. Aber trotzdem hatte ich nicht damit gerechnet, dass diese 200 MHz, knapp 200 MHz obendrauf kommen. Und in der Spitze sind es sogar 330 MHz. Und das bedeutet, dass wir im Spielebenchmark bis zu 5,59 GHz gesehen haben. Also dann wirklich nur einmal, zweimal, dreimal in einem Spiel. Aber wir haben sie maximal gesehen, während der alte bei 5,225 GHz mehr oder weniger festgetackert gewesen ist. Also die verhalten sich auch ein bisschen anders. Und damit ist jetzt der 9850X3D der X3D-Prozessor mit dem höchsten Takt, den wir je in Spielen gesehen haben. Weil beim 59X3D, der ja bisher diesen Titel innehatte, waren es 5,55 GHz. Also es gibt nochmal 40 MHz on top, Fabian. Immerhin.
Ja,
also auch ein bisschen mehr Takt in Spielen. Wie sieht es in Anwendungen aus?
Exemplarisch jetzt mal Cinebench hier. Der
Single-Core.
Genau, der 9800X3D, also der bekannte, der ist da wirklich wie festgetackert bei 5225 MHz. Also
genau, der hat ja offiziell 5,200, aber seit, wann war es, Ryzen 3000, doch mal Robert Haddock damals behauptet hat, der Turbo ist sicher, so wie die deutsche Rente. Und dann haben die Leute das nicht erreicht, stapelt AMD jetzt ja tendenziell immer ein bisschen tiefer und die Taktraten liegen in der Regel Ticken höher als das, was sie angeht.
Und der Neuzugang, der ist, schwankt ein bisschen. Es ist keine durchgezogene Linie mehr. Aber wir bewegen uns hier so im Bereich 5550 bis 5625 Megahertz. Das heißt, hier haben wir sogar mehr als diese 188 Megahertz Zugewinn, ungefähr doppelt so viel. Wir erreichen fast die 400 Megahertz Zugewinn,
die im Datenblatt stehen.
Ja.
Ja, und dann durchaus überraschend, Multicore, Handbrake, Encoding. Da haben wir abgebildet den Durchschnittstakt aller 8 Kerne und da war der Vorgänger bei etwas über 5 GHz und der 9850 ist es bei etwas über oder um die 5,1 GHz und wenn man das dann nochmal die Verläufe wirklich so wie sie sind in Excel packt und die Mittelwerte ausrechnet, dann haben wir ungefähr 80 MHz Taktwachstum, auch unter Volllast, was ist jetzt kein, also das sind 2%. Und darüber sollte man sich jetzt wirklich keinen Kopf machen. Aber trotzdem war es eine interessante, überraschende Erkenntnis, dass dieser Takt eben auch unter Volllast anliegen kann. In dem Fall, ich kann schon so viel verraten, lag der sogar der Verbrauch gleich hoch. Also
ja.
Einerseits hat AMD wohl wirklich ein bisschen bessere Chips oder inzwischen tendenziell sowieso grundsätzlich bessere Chips für den 9850X3D genommen, die unter gleichem Verbrauch etwas höher takten können. Und zusätzlich, das spoilern wir jetzt schon, auch mehr Takt aktiv obendrauf gelegt, was auch in Spielen ankommt und da aber auch für einen Mehrverbrauch sorgt. Aber jetzt lass uns doch erstmal zu mehr Leistung kommen. Und da muss ich auch wieder sagen, da harre ich der Reaktion der Community auf das, was wir hier abgebildet haben. Denn ja, wir haben ungefähr 4% Taktzuwachs in Spielen im Durchschnitt gemessen und kriegen im Durchschnitt 5% mehr Leistung raus. Wir haben das x-mal nachgemessen. CPU-Benchmarks sind halt die reinste Katastrophe und ich habe auch vorhin hinter den Kulissen mal mit der PCGH kurz mich geschlossen, wie es bei denen aussieht. Die haben ein bisschen weniger raus und habe ich dann auch gesagt, ja, es ist halt einfach ein Krampf mit der Anfälligkeit von Gaming-Benchmarks im CPU-Limit. Da entscheidet dann teilweise schon, ob die Windows-Uhr die Stunde gerade wechselt, gefühlt, ob es dann mal ein Prozent höher oder ein Prozent niedriger ausfällt. Und wir können nicht alles 580 mal benchen, um robuste Mittelwerte zu bilden und zu melden. Ja, insofern, es wird Reviews geben, da sind es vielleicht nur 3% oder 4%. Wir haben 5% in 27p mit teilweise Upscaling. Insofern im absoluten CPU-Limit, denn wir nutzen eine 5090 Astral.
Also quasi das, ja genau, also das Härteste, was man einer CPU quasi vorsetzen kann. Wir haben alles getan, was irgendwie in der Möglichkeit steht, um die Last auf die CPU zu konzentrieren. Niemand würde so jemals spielen, offensichtlich nicht. Also ich hoffe es zumindest.
Ja.
Aber wenn es darum geht, herauszubilden, ne, die, zu diskriminieren, was liegt wirklich im Rahmen der CPU, was kann sie fordern, was kann sie, wenn sie maximal gefordert wird, dann sind wir eben bei 5% Unterschied.
Genau, also was passiert, wenn ich sie in 10 Jahren noch nutzen möchte und dann auf einer 7090 sitze. In 10 Jahren zum sollte Beispiel das Nvidia vielleicht geschafft haben, noch 2 Generationen nachzuschieben, oder?
Meinst du, die gibt es noch? Egal. Also genau, das ist das Szenario. Ne? Im Hier und Jetzt komplett irrelevant, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Also sobald du mit der Auflösung hochgehst, selbst wenn du eine 5090 hast, komplett irrelevant, macht keinen Unterschied. Aber du hast halt eben hinten raus, wenn du die Plattform lange behältst, 5% mehr Spielraum.
Ja.
Da ist es jetzt Abwägungssache zu sagen, komplett irrelevant oder das will ich auf jeden Fall haben.
Ja,
ist die Frage, wie lange behält man die Plattform? Ist die Frage, wechselt man die CPU nicht ohnehin nochmal in den nächsten x Jahren? Ist die Frage, wie wird man die GPU upgraden? Ist die Frage, hat man überhaupt eine 5090?
Ja.
Ich persönlich bin beim Thema CPU ja immer eher konservativ und sage, es ist eigentlich gar nicht so, also man wird mich wieder schlagen, aber meiner Meinung nach braucht es diese CPU nicht. Und
du weder bist ja immer noch glücklich auf dem 5800X3D und bildest dir ein, dass du nicht in einem Spiel, was du spielst, durch den Prozessor limitiert bist.
Ja, also ich meine, man kann da wieder hin und her diskutieren. Wenn man in UHD spielt und eine 4080 hat und die mit 220 Watt betreibt, so wie ich das tue.
Ach.
Ich würde behaupten, ich hätte jetzt mit einem 9850X3D nicht mehr Spielspaß als mit einem 5800X3D, selbst wenn ich DLSS-Performance einsetze. Aber wenn ich diese, und ich werde diese Plattform ja nicht ewig weiter behalten, aber und wenn man sich dann anschaut, genau, und wenn man sich dann anschaut, diese 5%, die wir halt hier im Schnitt gemessen haben, also erstmal natürlich das Gute, das ist der stärkste 8-Kern-Prozessor auf dem Markt, das ist generell der stärkste Gaming-Prozessor auf dem Markt, wenn man so möchte. Das spricht erstmal für diese CPU. Wenn wir uns aber anschauen, was kostet das denn? Und zwar nicht Euro, sondern Leistungsaufnahme. Dann haben wir unter Last in den Anwendungen, hast du schon gesagt, tut sich nichts. Da liegt die CPU
wir gehen da ja ins Handbrake-Log. Der Benchmark läuft ein paar Minuten und gucken dann wirklich, was wurde da auf Sekundenbasis gemeldet. Und da liegen beide, also 98X3D und 9850X3D, liegen im Durchschnitt gleich auf und auch was den maximalen Verbrauch knapp unter 150 Watt anbelangt. Und das ist auch wieder ganz interessant, weil die PPT, also TDP sind ja 120 Watt, aber ARM5-Prozessoren dürfen ja mehr aufnehmen, solange die Temperatur niedrig genug ist. Und das sind bei den 120 Watt CPUs 162 Watt. Und weder der 98X3D noch der 9850X3D nutzen die aus mit 142 Watt im Durchschnitt, die wir da gemessen haben, oder auch knapp 150 Watt maximal in Handbrake. Und trotzdem sorgt ja irgendwas dafür, dass sie ihren maximalen Turbo nicht erreichen. Aber in dieser Situation, wo irgendwas hemmt, was nicht der maximale Turbo ist und auch nicht die Leistungsaufnahme oder die Temperatur und damit die Leistungsaufnahme, taktet der 9850X3D bei gleichem Verbrauch dann eben diese 80 MHz, über die wir schon gesprochen haben, höher und ist halt 2% schneller. Ja, aber in Spielen ist es halt anders. Da taktet er im Durchschnitt knapp 200 MHz höher und braucht auch wie viel mehr, Fabian? Du wolltest es gerade sagen?
19%, also knapp 20% mehr Leistungsaufnahme. Von 98 Watt beim 9800X3D gehen wir auf 117 Watt beim 9850X3D. Jetzt ist wieder die Frage, das ist ja im CPU-Limit gemessen. Jetzt ist die Frage, was bleibt davon wieder übrig, wenn wir im UHD-Limit sind? Ne? Wir wissen, von der Leistungsaufnahme, von der Leistung bleibt nichts übrig im GPU-Limit in UHD. Ist die Frage, was bleibt von der Leistungsaufnahme?
Da wissen wir aber auch aus Erfahrung, dass die dann eher Richtung 50, 60 Watt fallen wird.
Ne? Ja,
der Prozessor, also vermutlich, dann in der Tat eben wesentlich weniger zu tun haben
hat. Genau, also vermutlich wird da dann wiederum auch kein maßgeblicher Unterschied bestehen, würde ich vermuten.
Ja, nichtsdestoweniger gucken wir uns ja darauf, du hast es gerade schon gesagt, was kann die CPU maximal leisten, und da braucht sie eben in Spielen dann auch interessanterweise wirklich eine ganze Ecke mehr. Während sie diese 80 MHz unter Multicore-Last in Handbrake einfach so aus dem Ärmel schüttelt, also Binning, kommen die 200 noch was oder die knapp 200 MHz in Spielen eben nicht nur über die besseren Chips, die mehr Takt bei weniger Spannung schaffen, sondern da muss auch mehr oben drauf geschlagen werden. Und das führt diese absolute Mördereffizienz, die ja dein 58X3D noch inne hatte. 78X3D, ich probiere mich gerade zu erinnern, doch glaube ich sogar noch ein Ticken besser geworden ist. Ist ja mit 98X3D dann schon signifikant schlechter geworden, und der 50er, ja, reißt sie jetzt nochmal ein, in Anführungsstrichen.
Es ist die Brechstange.
Ja. Ja, da haben wir die Brechstange. Ja, also die Effizienz fällt. Und ja, wie können wir dieser CPU dann am Ende, und da haben auch Wolfgang Volker und ich in dem Fall kurz drüber diskutiert, kann man diesem Prozessor jetzt eine Empfehlung geben? Wenn es jetzt um die Frage geht, ob man vom 98X3D auf 9850X3D upgraden soll und ob die Empfehlung dafür das ausschlaggebende Signal ist, dann sollte man tunlichst keine Empfehlung für diesen Prozessor geben, weil es ergibt halt absolut überhaupt keinen Sinn. Wenn es darum geht, sichtbar zu machen, was die unterm Strich beste Gaming- und auch 8-Kern-CPU all over the place, CPU ist, in allen möglichen Szenarien, die man sich so vorstellen kann, dann ist es halt jetzt letztendlich wieder der 9850X3D, und wir haben den Mehrverbrauch in den Wertungskasten aufgenommen. Aber letztendlich mit einem klaren Hinweis, dass man den nicht blind kaufen sollte, sondern wenn man High-End ARM5X3D Gaming CPU-Leistung will, dann doch bitte sich überlegt, was die sinnvollere Anschaffung ist.
Der günstigere
9850X3D oder der teurere 9850X3D. Ja, es ist halt eine Alternative zum höheren Preis mit ein bisschen mehr Leistung und mehr Verbrauch. Aber es ist halt ein empfehlenswerter High-End-Gaming-Prozessor. Du siehst es anders.
Empfehlenswert dann, wenn man eine 5090 hat, vorher sich eine 6090 und eine 7090 zu kaufen und diese Plattform noch 10 Jahre verwenden wird. Ja.
Das ist
richtig. Aber ich würde ganz stumpf sagen, kauf das, was günstiger ist. Und das wird im Zweifelsfall der 9800X3D sein. Man könnte das Fass aufmachen, muss es überhaupt der sein?
Ja.
Wenn ich die Plattform nur 3, 4, 5 Jahre verwenden werde und keine 5090 habe, sondern vielleicht eine 5070 Ti oder eine 9070 XT, oder Gott bewahre, eine schwächere Grafikkarte, muss es X3D sein, muss es ein 9800 X3D sein? Das Fass will ich jetzt aber gar nicht aufmachen, sondern wenn wir im High-End-Segment bleiben, ich würde behaupten, es gibt keinen signifikanten Unterschied zwischen diesen beiden Prozessoren.
Richtig, außer am Ende dem Preis, und der sollte entscheiden, zu welchem man greift, wenn man so hoch greifen möchte. Ja. Insofern ist auch die erste Frage, die wir im Fazit aufgemacht haben, hat es diese CPU gebraucht für den Kunden? Die Antwort ist nein. Niemand.
Es ist halt wirklich die Frage, was sich preislich jetzt entwickeln wird. Ne? Also vielleicht können wir in einem Jahr zurückblicken und sagen, ja, das war eine total schlechte Entwicklung für den Kunden, weil AMD diese CPU genutzt hat, um den 9800 X3D langsam aus dem Markt zu führen, den nicht mehr herzustellen und den Preis hochhalten zu können.
Genau, also offiziell heißt es, der wird auch weiterlaufen. Aber die Frage ist, wie lange? So endet auch der Test. Ne? Also ja.
Das wissen wir nicht.
Ich würde nicht darauf vertrauen, dass es den Ende des Jahres noch zum vernünftigen Preis geben wird. Und
was wir wissen ist, wie es ja gelaufen ist beim 5800 X3D und wie sich der Preis des 7800 X3D entwickelt hat über seine Laufzeit. Und auf Basis dieser Vergangenheit wäre ich hier nicht optimistisch.
Ich auch nicht. Und ich gehe davon aus, dass die 98X0X3D Klasse tendenziell teurer werden wird die nächsten Monate.
Mhm.
Also, was tut man, wenn RAM schon teuer ist, Fabian? Und die CPUs teurer werden und Grafikkarten auch. Dazu kommen wir gleich noch. Dann könnte man doch, wenn man sich einen X3D-Prozessor anschafft, der doch so RAM-unabhängig ist, na, weil da wissen wir ja auch, man muss nicht DDR5 8400 CL noch was nutzen. Der Sweet Spot ist, heißt es immer, DDR5 6000, weil das dann mit den Taktteilern, weil ich die maximalen Taktraten auch auf dem Fabric und so fahren kann, aber auch da wissen wir, das bringt eigentlich schon kaum noch überhaupt was.
Der Sweet Spot ist das günstigste Kit, das man sich leisten kann, es sei denn,
also
man hat eine
5090
im PC.
Selbst da hat man ja kaum Vorteile auf dem X3D-Prozessor gegenüber DDR5 4800. So, was ist denn jetzt aber, wenn ich einfach nur einen RAM-Riegel kaufe? Wir haben uns so eingegroovt in dieses Dual-Channel-Kit, Umfeld, weil das früher halt immer hieß und auch so war, oh Gott, kauf nicht Single Channel, die Bandbreite ist so niedrig, die CPUs ohne Cache, ne? Also hat man damals nicht so gesagt, aber die CPUs brauchen halt auch im Desktop diese Bandbreite, bei Spielen, Anwendungen ist das eigentlich alles egal, aber. So, jetzt haben wir uns die X3D-Modelle, haben wir uns schön geredet im Hinblick auf, wir brauchen nicht die höchsten Taktraten. Das ist ja alles gar nicht so abhängig, aber auch wir sind in der Vergangenheit nie auf die Idee gekommen, doch einfach mal einen Riegel aus dem System zu nehmen und zu gucken, wie sieht's denn damit aus. Und genau das hat Volker jetzt gemacht. Wann der Artikel online geht, weiß ich noch nicht genau, da ist nämlich noch nicht die allerletzte Schleife dran. Aber Arbeitstitel ist in dem Fall Single statt Dual Channel. RAM ist zu teuer, ein Modul tut es bei Ryzen 9000 X3D doch auch, ohne doch. Das passt, glaube ich, nicht mehr rein. Und ist das jetzt die Lösung, Fabian? Also wenn ich schon sage, ich gehe auf eine neue Plattform, dann kann ich doch so die Hälfte der 1.000 Euro, die ich sonst in den RAM stecken müsste, sparen, indem ich
einen Riegel kaufe. Also die Frage, die ich da jetzt gerade aufmachen muss, aber auch nicht beantworten kann, ist und auch gar nicht beantworten könnte, selbst wenn ich hier eine Tabelle hätte, weil es sich stündlich ändern wird, hat man dadurch den Preisvorteil, wenn man auf eine bestimmte Menge an RAM aus ist. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich will 32 oder ich will 64 Gigabyte, wird es wahrscheinlich keinen preislichen Unterschied machen, ob ich jetzt ein 32 Gigabyte Modul kaufe oder 216er.
Genau, weil das ist natürlich auch das Problem. Am Markt dominieren die Kits. Ja, es gibt auch Einzelmodulgrößen, aber eigentlich haben wir die letzten 15 Jahre Dual-Channel-Kits gekauft.
Aber man kann ja zum Beispiel sagen, okay, ich will perspektivisch 64 Gigabyte haben, aktuell reichen mir aber eigentlich 32. Und da ist dann die Frage, okay, kauft man sich dann 216er-Riegel und hat am Ende dann eine Vierfachbestückung oder reicht es vielleicht auch aus, einen 32er-Riegel einzeln zu kaufen? Vielleicht gibt es gebraucht einen 32er-Riegel einzeln, weil der andere kaputt gegangen ist.
Ja, oder ich kriege den anderen 32er, weil ich mal auf eBay geguckt habe, safe raus direkt aus meinem Kit und habe wirklich die Hälfte gespart. Oder vielleicht sogar noch mehr, weil ich auf eBay
oder das.
10er mehr dafür bekomme. Und also Motivation für Volker war halt auch diese Diskussion immer, ob man jetzt, wenn man aufrüsten muss, auch von noch älteren Plattformen, dann lieber ARM4 kauft mit DDR4, der aber auch extrem teuer ist, aber dann am Ende doch wieder noch eine Ecke günstiger, um sich die Kosten für DDR5 auf ARM5 zu sparen. Und da sagt halt Volker, oh Mann, die alte Plattform, das ist wirklich jetzt schon, die Hersteller, wir wissen alle, wie das mit dem Support läuft. Ne? BIOS-Updates brauchen immer länger. Ich habe die neuesten Wi-Fi-Standards nicht drauf. Brauche ich die heute sofort? Wahrscheinlich eher nicht, aber ärgert es mich übermorgen wieder, wenn ich dann doch noch Wi-Fi 5 habe und nicht 7? Oder ärgert es mich, wenn ich dann irgendwann doch meine Hausverkabelung mit sonst was NAS, weiß der Geier was, auf 2,5 Gigabit Ethernet und, ne? Also, sollte ich jetzt noch in so eine alte Plattform investieren, nur um Geld zu sparen? Und die CPUs auf den alten Plattformen sind dann ja auch wirklich eine Ecke langsamer. Also, wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich auf einer neuen Plattform wirklich nur ein RAM-Modul einsetze und dadurch eine Menge Geld sparen kann potenziell? Bin ich da nicht deutlich besser gestellt? Preislich vielleicht sogar auch und in Sachen Leistung sowieso. Und ja, das hat sich Volker angesehen. Erstmal in den nackten Zahlen. Ne? Also, wir haben eingesetzt, einmal zwei Module DDR5 6000 CL26 und einmal haben wir ein Modul aus der Kiste rausgenommen, in dem Fall erstmal 9850 X3D. Es werden weitere Tests folgen, auch mit CPUs, die nicht so großen Cache haben, wo möglicherweise die Auswirkungen größer sind,
ja,
weil die Prozessoren dann doch noch mehr an der RAM-Bandbreite hängen. Aber in dem Fall sprechen wir hier von Dual-Channel-Modus, einer Speicherbandbreite von knapp 60 GB die Sekunde und im Single-Channel-Modus eben nur noch jetzt muss ich mal gerade gucken, 40 GB pro Sekunde. Also ist jetzt gar nicht doppelt so hoch, aber ist schon eine signifikant reduzierte Speicherbandbreite. So, und was kostet uns das jetzt in Anwendungen, Fabian?
Tatsächlich gar nicht mal so viel. Wenn wir jetzt erstmal nur ein Single Core anschauen, interessanterweise.
Ja, das ist jetzt überraschend.
Gar nichts. Also die Leistung bleibt exakt gleich im Single Core. Mutmaßlich, weil diese 40 Gigabyte pro Sekunde, die wir haben, ausreichen, um genug Daten ranzuschaffen für die CPU, wenn sie ohnehin nur auf Sparflamme, also nur mit Single Core arbeiten kann. Ja. Will meinen, die CPU ist gar nicht schnell genug, um mehr zu verarbeiten, als der RAM im Single-Channel-Betrieb bereitstellt.
Genau, also warum brauche ich Arbeitsspeicher überhaupt? Ja, wenn die Daten nicht im Cache vorliegen, aber in dem Fall geht es ja nur um einen oder wenn die Taktraten vielleicht, also die höchsten Takte im Benchmark auch mal wechseln zwischen 3-4 Kernen, geht es dann halt nur um 3 oder 4 Kerne, die ihren Cache leeren und aus dem mehr oder weniger parallel aus dem Arbeitsspeicher Daten anfordern müssen und dann reicht das halt vollkommen. Ja,
wenn wir jetzt Multicore. Im Multicore-Szenario sind, dann sind es 4%. Die wir verlieren an Leistung.
So, und damit ist der 9850 X3D in diesem Szenario immer noch 19% schneller als ein 78X3D. Und wie viel schneller der fehlt jetzt hier leider. Oder lass mich mal gucken, nein, den haben wir doch drin. Und damit ist er immer noch, da haben wir ihn, 58% schneller als ein Ryzen 7 5800X3D. Also ein ARM4-Prozessor. So, das war ja eigentlich auch so ein bisschen die Ausgangslage. Ne? Also wenn ich der Single-Channel aktuellen X3D-Prozessor auf AMD ARM5 betreibe, dann ja, es ist halt kein Vergleich zu ARM4 im Dual-Channel in Anwendung
ja.
Multicore. So, Spiele. Und jetzt kommt aber der Dämpfer.
getestet mit einer RTX 5090 mal wieder. Sie verfolgt uns, die Astral. Der 9850 X3D Single Channel ist 5% langsamer als im Dual Channel Betrieb. Also ungefähr das, was wir auch Multicore in Anwendung gemessen haben. Und damit dann interessanterweise genau auf dem Niveau, dass der 9800 ohne 50 X3D im Dual Channel erreicht.
Also auch nur 5%, ja. Es sind jetzt nur 9 Spiele, es sind keine 900 Spiele und ich glaube, das hat Volker eben noch nicht herausgearbeitet. Ich sehe nämlich noch keine Tabelle, der Artikel ist noch Work in Progress. Es gibt auch Spiele, wo der Rückstand mal ein bisschen größer ist. Ich probiere mich da gerade mal ein bisschen durchzuwurschteln. Also es sind
weiter
auch 10%
unten.
In Evolved, dann sind es mal 7 in hier sind die Perzentile, also bei den, es schwankt ein bisschen.
Interessanterweise in Anno kompletter Gleichstand, ne? Anno 1800.
Ja, brauchst du da halt nicht. Also ja, es sind immer mal Richtung 10, es sind mal 8%, aber im Schnitt sind es eben nur 5, weil es auch Spiele gibt wie Anno, wo es keinen Unterschied macht. Und selbst mit diesen 10%, wo habe ich es jetzt gerade gesehen, hier in Star Wars Outlaws sind es 8%.
In Starfield
sind
wir auch
immer
9%.
Noch 4% von einem 7.8X3D und diesem Parcours fehlt aktuell leider noch der 5.8X3D auf dem aktuellen gleichen Windows 25 H2 mit dem aktuellen gleichen Treiber und aktuellen Spielepatches. Das ist ein CPU-Test halt wirklich immer ein Krampf, genau wie bei GPU-Tests auch. Aber ja, wir wissen ja, wie viel schneller ein 7.8X3D gegenüber einem 5.8X3D im CPU-Limit gewesen ist. Insofern, Fabian, auch da gebe ich dir wieder recht. Ne? Muss man überhaupt auf ARM5 gehen, um diese Mehrleistung fürs Gaming nutzen zu können? Oder potenziell nutzen zu können? Dein Wort in Gottes Ohr, wahrscheinlich in vielen Szenarien nicht.
Also es geht ja darum, dass eine Neuanschaffung wirklich bevorsteht.
Genau. So, ja.
Ich würde jetzt nicht, wenn ich einen 5800X3D habe und es mir um, also den habe ich ja so, und es mir geht mir ja um Gaming und ich habe RTX 50 sowieso ausgesessen aus Gründen, dann sehe ich nach wie vor keinen Grund zum Upgrade. Aber wenn ich eine ältere Plattform, eine ältere CPU noch habe, eigentlich Lust auf was Neues habe oder ich gerade gar nichts habe und ich eine Neuanschaffung tätigen will, sofern ich neu kaufe und nicht gebraucht irgendwie was günstig übernehmen kann, und das ist ja, denke ich, das, was Volker hiermit bekräftigen wollte, dann sollte man nicht mehr auf ARM4 gehen, sondern man sollte auf ARM5 gehen. Und wenn man sich dann eventuell nur einen RAM-Riegel leisten kann fürs Erste, solange man mit der Menge auskommt, kommt man auf jeden Fall mit der Leistung auch aus.
Auf einem X3D-Prozessor, das andere wird sich Volker noch ansehen. Und ja, ich habe das zumindest die Tage noch nirgendwo gesehen, dass jemand mal so da auf diese aktuelle Misere geblickt hat. Du hast es auch schon angesprochen, so trivial ist es jetzt auch nicht unbedingt, nur einen RAM-Riegel einzusetzen. Erstens kriege ich ihn vielleicht gar nicht gekauft. Zweitens weiß ich gar nicht, ob ich sicher dann den zweiten Riegel einzeln verkauft kriege. Also am besten, ihr findet Freund, Freundin, Bekannten, den ihr zum parallelen Upgraden überreden könnt, nur damit ihr euch den zweiten RAM-Riegel abkauft. Aber natürlich dann zum Set des, zum Preis des Dual-Channel-Kits. Also man nimmt sich da natürlich vorrangig jemanden, der sich mit der aktuellen... Nein, alles jetzt gehässig. Aber man muss da halt überhaupt keine Bedenken haben, dass man sich dann den Schritt auf die neue Plattform komplett zunichte macht. Ganz im Gegenteil. Ihr werdet viel schneller als auf der alten ARM4-Plattform sein, inklusive der viel neueren Plattform als solches mit ihren neuen Features und BIOS-Support und so weiter und so fort. Ja.
Ja, also unabhängig davon ist es ja auch akademisch mal interessant zu sehen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es tatsächlich 0-5% sind im Schnitt.
Ich glaube, hier dieser
Artikel über Anwendungen wird, und Spiele.
Ja, ich auch nicht. Also, weil es ist halt, also vielleicht leben wir hier auch komplett unter unserer eigenen Decke mit Scheuklappen auf, in der Luftblase, also in unserer eigenen Bubble, und um uns herum testet alle Welt seit Jahren immer wieder Dual gegen Single Channel. Aber meine Wahrnehmung ist, und gerne hier Hausaufgabe mal reinschreiben, wie eure Wahrnehmung ist, Dual Channel ist quasi wegen Ergebnissen aus Anno Knips gesetzt. Alles andere ist der komplette Fail. Also wenn es da OEM-PCs von gibt, dann ist es so, ne, oder Notebooks, ist direkt der größte Schrott vom Hinterletzten. Und mit Blick auf den ersten Test hier mit dem aktuellen X3D-Prozessor muss man sagen, vielleicht ein bisschen harsch. Ja? Und ich denke, der Artikel wird gar nicht dafür sorgen, dass viel mehr Leute jetzt auf eine aktuelle Plattform mit einem Riegel umsteigen, sondern ich glaube, er wird die Massen dazu verleiten, die Hälfte ihrer RAM-Riegel aus ihren bestehenden Setups auszureißen und zu Geld zu machen. Ja. Wenn der Artikel online ist, würde es uns freuen, eure Meinung zu dem Thema und was ihr daraus ableitet für eure eigene persönliche finanzielle Zukunft in den Kommentaren zu dem Artikel zu lesen. Fabian, letztes Thema, Preise, Grafikkarten. Heute nur kurz, weil wir haben ja vor 2 Wochen zu Genüge drüber gesprochen, aber es ist leider,
könnte mal ein Update geben.
So war, es ist definitiv ein Update nötig, weil wer hätte es gedacht, es ist, ja, bitte.
Wir haben die Bots, die Bot-Infrastruktur, die wir haben, sogar nochmal ausgebaut im Hintergrund,
Steffen.
Sodass, also Steffen war das, genau, sodass wir wieder mehr Shops, mehr Händler abdecken. Das heißt, die Angaben, die wir auf Basis unserer automatisierten Preisentwicklung, die der Bot halt eben sammelt, machen können. Die sind nochmal, ja, haben nochmal mehr Hand und Fuß als ohnehin schon. Ja. Und wenn wir uns da mal kurz anschauen, wie hat es sich entwickelt seit vor 2 Wochen? Naja, es ging halt im Endeffekt genauso weiter, wie wir es die letzten 2 Wochen davor dann halt gesehen haben. Die Preise sind weiter gestiegen. Insbesondere merkt man das inzwischen dann auch, was ja vor 2 Wochen noch nicht so absehbar war, dass auch die günstigeren Grafikkarten, die wir hier mit drin haben, teurer werden. Also der Medianpreis für eine RTX 5060 Ti 16 GB beispielsweise, der lag ja noch um die 500 Euro, ja, nachdem es ja im Sommer mal 470 nur waren. Jetzt sind wir bei 640 im Median. Mhm. Und wenn wir uns den Bestpreis anschauen, da hat man noch mehr Spielraum, aber unter 500 Euro wird langsam wirklich kritisch, wo es im Sommer noch an die 400 geht.
Ja, und hier habe ich auch die Tage immer mal geguckt, auch wenn der Bot mal wieder Bestpreis oder Deals für die 5090 gemeldet hat. Und da haben wir aktuell ja noch eingestellt, ein Dealpreis ist ein Preis von unter 2600 Euro. Ah. Da gab es letzte Woche noch mal 2, 3 Karten, die dann auch sofort weggekauft waren. Mhm. Jetzt gab es die Woche auch noch mal Modelle, aber das waren dann wirklich nur noch B-Ware. Also da gab es ja noch mal was für 2230 Euro. Aber klar, ich meine, das ist, wir bewegen uns bei Median jetzt, ich würde mal sagen, da die 5090 ist die einzige, die jetzt so ein kleines Plateau erstmal zeigt, die letzten Tage. So
die pendelt sich bei 3.500 ein, genau. Die anderen Grafikkarten, es geht auch hier weiter im Median hoch. Bestpreise, wie gesagt, es gibt diese Ausschläge, aber sie werden halt seltener, die verfügbare Ware wird seltener, es sind immer weniger Custom Designs, die noch diese Ausschläge nach unten haben, insofern, also der Median ist naturgemäß ein robuster Indikator, das zieht weiter an, also nach wie vor gilt, wer keine Grafikkarte hat, wer eine neue kaufen will, ja, also es ist bescheuert, ich weiß es. Aber noch gibt es vereinzelt, wenn man da flexibel ist bei der Wahl des Custom Designs, noch gibt es vereinzelt Angebote, die diesem Trend so ein bisschen strotzen. Sie werden aber weniger.
Genau, und die wenn ihr jetzt, ich verlinke die beiden Preisbots auch nochmal in den Shownotes, wenn ihr dann den Verlauf guckt der Bestpreise, dann sind die schönsten Ausschläge nach unten in der Tat zuletzt halt B-Ware gewesen. Und je nach Händler bekommt ihr da ja auch wieder 2 Jahre Gewährleistung. Oder doch, der Händler muss ja sowieso dann auf der Gewährleistung drauf geben. Aber klar, der Karton ist dann definitiv schon mal auf gewesen, möglicherweise eingerissen und so weiter und so fort. Und da gibt es auch definitiv nicht genug Ware, dass sich alle, die sagen, okay, komm, dann B-Ware, dann doch noch günstig eine Grafikkarte zum Preis wie letzten Sommer kaufen können.
Ja, das waren jetzt ein paar Nvidia-Grafikkarten. Wenn man sich alle nachschauen möchte, das geht ja bei unserem, also die Diagramme kann man ja durchgehen.
Genau, die sind ja auch oben am Kopf der Seite dauerhaft verlinkt, die beiden.
Tatsächlich sieht es bei den AMD-Modellen noch drastischer aus.
Ja.
Wir hatten ja nochmal zur Erinnerung die RX 9070, deren Medianpreis, ne, also die Hälfte der Custom Designs, die verfügbar waren, Ende 25 lag knapp unter 600 Euro. Ja. Inzwischen sind wir bei 750 Euro.
Da ist 150 Euro drauf, ja. Und die werden wir gleich nochmal wieder sehen.
Und die Bestpreise, wir hatten Bestpreise von um die 500 Euro für diese Grafikkarte, also einzelne Custom Designs, aktueller Bestpreis 640, also auch da 150 Euro. Die 9070 XT inzwischen bei 850 Euro angekommen.
War bei 700, ne? Auch 150 Euro mehr im Median.
Ja. Und es ist inzwischen wirklich konstant so, dass man für eine 9070 mehr ausgeben muss als vor einem Monat noch für oder vor 2,5 Monaten noch für eine 9070 XT. 9060 XT 16 GB, da war der Bestpreis lange so im Bereich 350 Euro unterwegs, inzwischen 440 Euro. Also auch, und 100 Euro hauen hier natürlich nochmal deutlich kräftiger rein bei so einer günstigen Grafikkarte.
Ist der Anstieg da unten, obwohl es nur 100 Euro sind, als 150, überschlage das mal gerade im Kopf, müsste er größer sein.
Ja.
Weil das Preisniveau ja doch auch deutlich, deutlich niedriger liegt.
Und was natürlich darauf hinweist, dass die 16 GB das Problem sind. Ne? Also wenn der Speicher pro 16 GB bei allen gleich zunimmt in absoluten Beträgen, dann trifft es natürlich beim relativen Preis die kleinsten, vom GPU-Chip her kleineren, günstigeren Modelle stärker. Und das ist ja auch das, was wir dann jetzt in der letzten Zeit diskutiert haben, wo wir von Nvidia gehört haben, dass eben pro GPU-Klasse nur noch die teureren Grafikkarten priorisiert werden sollen. Und der Trend des Ganzen, es wird weiter steigen. Also ja, aktuell gibt es keine Anzeichen, dass es mittelfristig besser wird.
Wobei immerhin bei Radeon könnte man behaupten, dass die letzten 3 Tage nicht mehr so viel passiert ist. Aber ja, es gibt genug Meldungen, dass hinter den Kulissen sich einiges tun wird. Wir hatten letzte Woche ja auch in den News das noch abschließend. Das Thema, dass Nvidia dieses Programm, mit dem sie zu Anfang und auch im späteren Verlauf eigentlich möglich machen wollten, dass Partner zumindest ein Modell zum offiziellen Einstiegs-UVP in den Handel bringen, dass sie das eingestellt haben sollen. Ich meine, das ist letztendlich auch mit Blick auf das, was da zuletzt gelaufen ist, ja irgendwie, das Ziel wurde ja nicht mehr erreicht. Es kam ja kaum noch Grafikkarten zum UVP in Handel, auch die Modelle nicht, die eigentlich die UVP-Modelle sind, weil im Zweifel dann eben der Zwischen- oder am Ende der Endhändler gesagt hat, so ja, ist gut, dass der Einkaufspreis in Ordnung ist und ich könnte die eigentlich auch so anbieten, aber mache ich jetzt halt einfach nicht.
Ja.
Und ja, weil da hat es ja Gerüchten zufolge, da hatte Roman der Bauer Hartung drüber berichtet, gibt es da halt ein extra Programm. Das ist, denke ich, auch keine Überraschung. Und AMD hat sowas auch, weil die haben ja immer wieder gesagt, wir werden mit Partnern dafür sorgen, dass es UVP-Modelle der 9070 und 9070 XT geben wird. Da habe ich auch nochmal, verlinke ich auch gerne am Ende nochmal in den Shownotes, auch nochmal erklärt, was das mit der UVP bedeutet. Ne? UVP ist eine unverbindliche Preisempfehlung, unverbindlicher Verkaufspreis. Mhm. Wir dürfen die in den meisten Ländern, Industrieländern, dürfen Hersteller keinen Preis vorgeben. Ja, also die dürfen dem Händler nicht sagen, du musst es zu dem und dem Preis verkaufen. Es gibt ja Produkte, ihr kennt das von Schokolade, da steht dann der UVP drauf und dann ist seltsamerweise in der Regel auch der Handelspreis immer genau der gleiche, aber es dürfen keine Vorgaben gemacht werden. Und so, wie schafft man das dann am Ende, dass es aber trotzdem passt? Naja, der UVP ist normalerweise halt ein Preis, wo der Hersteller sagt, okay, ich habe die und die Kosten, ich verkaufe dann GPU und Speicher zu den und den Preisen an AMD, an Asus, MSI und so weiter und so fort. Ich weiß ja auch, was die dann für Kosten haben, um dann am Ende die Platine zu bauen, das alles zu entwickeln, Marketing, ne, dann alles, was dann kalkulatorisch oben drauf geschlagen wird. Die werden dann in 100.000-facher Stückzahl skaliert, die Grafikkarten zu Preis X an den Großkunden verkaufen, der will eine Marge, der Endkunde will eine Marge, dann sind doch 599 € sind doch eine gute unverbindliche Preisempfehlung. Dann kriegt der Hersteller, kann sein Produkt zu seinen Kosten verkaufen mit einer Marge, der Großkunde kriegt eine Marge, der Endkunde kriegt eine Marge und alle haben was verdient, inklusive mir. Und der Preis ist nicht zu hoch angesetzt und auch nicht zu niedrig. Und Gerüchten zufolge war das ja bei den neuen Grafikkartengenerationen von Anfang an so, dass der UVP, den die Hersteller kommuniziert haben, Nvidia auch noch selbst über die eigenen Founders Editions, die es aber ja auch nur in 3 Fällen diesmal interessanterweise gibt, probiert hat quasi zu zementieren am Markt. Aber es gibt die auch immer nur sporadisch. Also ist ja auch immer die Frage, ist das dann eben wert? Dass man aber AMD und Nvidia probiert haben, über ja letztendlich Gutschriften dafür zu sorgen, dass diese UVP-Modelle überhaupt angeboten werden können, weil die Hersteller gesagt haben, bei den Preisen für GPU und Speicher, die wir das bei euch kaufen, plus unsere eigenen Kosten und was dann noch im Handel hinten drauf kommt, wird es niemals funktionieren, dass der UVP am Markt sich durchsetzen kann. Ja, weil das ist einfach, dann, da machen wir Verlust. Oder irgendeiner in der Kette wird kein Geld mehr damit verdienen, sondern Geld damit verbrennen. Und da sollen halt Nvidia und dann mutmaßlich auch AMD den Herstellern gesagt haben, okay, für jedes UVP-Modell gibt es halt, keine Ahnung, 30, 40, 50, 80 Dollar Gutschrift von uns. Weil Nvidia macht dann immer noch Geld und alle anderen in der Kette am Ende hinten auch. Und das soll jetzt in Nvidia eingestellt worden sein. Würde bedeuten, dass die günstigen Modelle dann eben auch nochmal eine Ecke teurer werden. Aber teurer waren sie in der Regel zumindest gegen die UVP zuletzt auch schon. Und da habe ich auch nochmal erwähnt, dann ist auch dieser Monolog meinerseits wieder zu Ende. Was ist denn jetzt der UVP der einzelnen Grafikkarten, aktuell RTX 50, Fabian? Denn diese Preissenkungen, die wir vorhin schon angesprochen haben, infolge des aufgewerteten Euros gegenüber dem US-Dollar, die war ja offiziell immer nur über den Nvidia-Euro Online-Shop für die FE, nämlich die 5090, 5080 und 5070.
Und wir können ja, wenn wir diese Preisdiagramme, die wir haben, durchschauen, fast immer den FE-Drop mit einem Spike nach unten ausmachen bei den Bestpreisen. Also das war schon fast immer so, dass der FE-Preis günstiger war als
Genau. Die Handelsware. Also was ist denn jetzt der UVP, der aktuelle für eine Ventus 3X, einem MSRP-Modell, wie es ja auch aus dem Englischen abgeleitet genannt wird? Ist der mit der FE nach unten gegangen? Ich glaube nicht. Nee. Ich weiß es aber nicht. Also, ja, insofern ein sehr undurchsichtiger Markt. Weniger Informationen beim Kunden sind immer gut für den, der nicht Kunde ist.
Ja.
Und du hast es schon so schön gesagt, es wird aller Voraussicht nach weiter nach oben gehen.
Nochmal schlimmer, bevor es eventuell irgendwann hoffentlich wieder besser wird.
Ja. Und dann haben wir auch alle nichts davon, wenn es mit einem Knall passiert und jeder wieder seine Kohle zusammenhalten muss, weil er nicht weiß, wie es im Alltag demnächst vonstatten gehen wird. Oder mit der Inflation aussieht. Fabian, wir sind am Ende einer illustren Podcast-Episode. Nächste Woche, Stand jetzt, würde ich vorschlagen, widmen wir uns der großen Jahresumfrage. Aber es mag sein, dass noch so viele Dinge dazwischen kommen, dass wir uns bis dahin doch nochmal umentscheiden. Aber wir wollen ja immer einen Ausblick geben.
Ja.
Geben wir doch wenigstens diesen nebulösen. Ich schmeiß mich jetzt noch einmal mit Volker auf den X3D-Test und dann bin ich gespannt auf das ganze Feedback, was ihr uns dafür geben werdet und auch auf
den Artikel gespannt
zum Single-Channel-RAM, wenn er denn online geht.
Also ich bin da sehr auf die auf die Kommentare gespannt, wie das aufgenommen wird in der Community.
Bleib gesund, Fabian.
Die Produkte als auch der Test. Ne?
Bleib gesund. Ja, und wie sich Core Ultra 300 jetzt in Sachen Stückzahl, Verfügbarkeit und Preisen im Handel schlagen wird. Und da noch kleiner Spoiler, zumindest ein X7, also die mutmaßlich vernünftigere Variante, die aber gar nicht langsamer, sondern nur günstiger ist, unterhalb des X9s, befindet sich quasi schon auf dem Weg zu uns. Also da werden wir hoffentlich nächste Woche dann auch schon Benchmarks dieses Modells haben. Wir warten halt noch auf so eine Intel Graphics kleine Xe-Teil Variante. So, aber ich habe schon gesagt, bleibt gesund, bleibt ihr auch gesund. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, alles Gute. Ciao.
Tschüss, ciao.